DW Menschen und Märkte.
Stärker als erwartet, Wachstum in China. Harmloser als befürchtet, Spekulation mit Nahrungsmitteln. Und umweltfreundlicher als angenommen, Plastik ohne Erdöl. Das sind unsere Themen. Ich bin Andreas Becker. Wer ist der Motor der Weltwirtschaft? In den USA läuft es nicht allzu gut, in Europa schon gar nicht. Und in China fiel das Wachstum im Sommer geringer aus als erwartet. Die jüngsten Zahlen aus Peking jedoch lassen wieder hoffen. Im dritten Quartal legte die Wirtschaft um 7,8% zu. Auch für die chinesische Führung sind das gute Nachrichten, kurz vor einem wichtigen Treffen der Partei. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Die jüngsten Wirtschaftszahlen kommen für die kommunistische Führung gerade zur rechten Zeit. 7,8% Wachstum im dritten Quartal, das verbreitet Optimismus, nur wenige Wochen vor dem wichtigen Plenum des Zentralkomitees im November, bei dem die Weichen für Wirtschaftsreformen gestellt werden könnten. Auch die Aussichten blieben gut, sagte der Sprecher des Statistikamtes, Shang Laiyun. Im Großen und Ganzen gehe ich von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass Chinas Wirtschaft auch im vierten Quartal stabil und schnell wachsen wird. Mit den guten Wirtschaftszahlen hat die KP den Rücken frei für mögliche strukturelle Reformen, um Chinas Wachstum langfristig stabiler, ausgewogener und nachhaltiger zu machen. Insgesamt hat sich die Wirtschaft in den ersten 9 Monaten gut und stabil entwickelt. Das richtige Umfeld, um Umstrukturierungen und Reformen voranzubringen. Doch Analysten warnen, dass die Erholung nach einer schwachen Jahresmitte noch längst nicht garantiert sei. Denn das Wachstum werde nach wie vor zu sehr von staatlichen Investitionen getragen. So hatte die Regierung zuletzt wieder mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt, unter anderem für den Ausbau von Eisenbahnstrecken und für Bauprojekte. Auch der Sprecher des Statistikamtes räumte ein, dass Investitionen in den letzten Monaten über die Hälfte des Wachstums ausgemacht hätten. Dahinter lag der Konsum, während die Exporte schwächelten. Im September waren sie sogar überraschend geschrumpft. Wir wissen natürlich, dass das wirtschaftliche Umfeld sowohl im In- wie auch im Ausland nach wie vor komplex und schwierig ist, sagte Shang Laiyun. Dazu kämen die strukturellen Probleme, die nur langfristig gelöst werden könnten. Sorgen machen unter anderem die Schuldenberge der Kommunen und Provinzen und die Schattenbanken. Zudem ist offen, ob und wie die Führung wirtschaftliche Reformen einleiten wird. Auch das nährt die Zweifel an der Weltkonjunkturlokomotive China. Ein Wirtschaftsexperte brachte es mit den Worten auf den Punkt, die Welt kann sich nicht nur auf China stützen.
Über die Spekulation mit Nahrungsmitteln haben wir in diesem Programm oft berichtet. Einige Banken haben sich sogar aus dem Geschäft zurückgezogen, weil sie sich nicht vorwerfen lassen wollten, die Preise für Weizen, Mais und andere Lebensmittel in die Höhe zu treiben und so zu Hungerkrisen beizutragen. Eine neue Studie kommt nun zu dem Schluss, dass es keinen Zusammenhang zwischen Spekulation und steigenden Preisen gibt. Hilke Fischer berichtet.
Verteuerungen von Grundnahrungsmitteln um bis zu 40%, Hungersnöte, soziale Unruhen. Das ist das traurige Fazit der Nahrungsmittelkrise von 2007 und 2008. Kurz zuvor hatten Spekulanten die Nahrungsmittelbörsen für sich entdeckt. Viele witterten einen Zusammenhang. Daniel Hachfeld arbeitet für Oxfam, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Rechte von Menschen in armen Ländern einsetzt. Gerade ist er in Frankfurt unterwegs. Er kommt aus dem Börsenviertel, von einer Demonstration gegen die Wetten großer Finanzinstitute auf die Preisentwicklung von Weizen, Mais, Reis. Hunderte Bürger sind auf die Straße gegangen.
Weil sie wissen, dass Nahrungsmittelspekulation ein zusätzlicher Faktor ist, der die Preise von Nahrungsmitteln unsicherer macht, stärker schwanken lässt. Es gibt sogar einige Spekulationsprodukte, die im Verdacht stehen, Preise mitzutreiben.
Zahlreiche Studien belegen diese Gefahr. Doch was lange als unumstößliche Tatsache festzustehen schien, wird inzwischen von einigen Wissenschaftlern bezweifelt. Thomas Glauben ist Agrarökonom. Er kommt in einer neuen Studie zu dem Ergebnis, dass es
mit dem Auftreten einer bestimmten Klasse von Finanzinvestoren in der Tendenz zu einer Stabilisierung der Preise geführt hat, keineswegs zu einer Steigerung der Preise.
Ein kurzer Blick in die Geschichte der Nahrungsmittelspekulation. Bereits 1848 gründeten einige Getreidehändler in Chicago eine Börse. Ihr hauptsächlicher Zweck? Händler und Bauern abzusichern, etwa gegen die Gefahr eines zu niedrigen Weizenpreises. Denn Anfang des Jahres weiß ein Bauer nie, wie seine Ernte ausfallen wird. An dem sogenannten Warenterminmarkt wird deshalb nicht mit dem eigentlichen Getreide, sondern mit Futures gehandelt. Wertpapiere, die den Preis von Getreide zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festlegen. Seit einigen Jahren sind nicht mehr nur Bauern, Getreidehändler und Nahrungsmittelkonzerne auf diesem Markt unterwegs. Spekulanten, die mit Landwirtschaft nichts zu tun haben, sondern allein finanzielle Interessen verfolgen und auf steigende Nahrungsmittelkosten wetten, haben das Geschäft mit Agrarrohstoffen für sich entdeckt. Und das scheint durchaus lukrativ. Das Einlagevermögen hat sich von 2004 bis 2011 auf 400 Milliarden US-Dollar verachtfacht. Thomas Glauben und seine Kollegen haben den Einfluss sogenannter Long-Only-Index-Fonds auf die Preisentwicklung bei Mais, Weizen und Co. untersucht. Sie argumentieren, dass durch diese Fonds die Konkurrenz an den Märkten zugenommen habe und sich Landwirte deshalb günstiger absichern könnten.
Das bedeutet, dass höhere Anreize existieren, in der Landwirtschaft zu produzieren, was in der Tendenz zu einem stärkeren Angebot auf den Weltmärkten führt, was in der Tendenz wiederum zu einer Preisstabilisierung führt, was im Interesse der Konsumenten sein dürfte.
Daniel Hachfeld von Oxfam bleibt skeptisch. Die Indexfonds würden sich nur auf Märkten breitmachen, die ohnehin schon ausreichend liquide wären. Die Vorteile für die Bauern seien deshalb gar nicht so erheblich. Er befürchtet,
wenn da viel Kapital auf einmal reingeht, dann besteht einfach das Risiko, dass der Markt vollgepumpt wird mit Erwartungen auf steigende Preise.
Und das könnte sich negativ auf die realen Nahrungsmittelpreise auswirken. Stimmt nicht, denn Indexfonds seien so konzipiert, dass sie gar nicht ausufern können, argumentiert hingegen Agrarökonom Glauben. Wer hat nun recht? Einen wissenschaftlichen Konsens gibt es nicht. Hinzu kommt, dass der Einfluss anderer Formen der Agrarspekulation, zum Beispiel von Hedgefonds, noch kaum untersucht wurde. Daniel Hachfeld fordert deshalb, wie in der Umweltpolitik auch, sollte bei Spekulationen auf Nahrungsmittel das Vorsorgeprinzip gelten. Wenn noch nicht geklärt ist, wie schädlich ein Produkt tatsächlich ist, dann sollte man es sicherheitshalber erst einmal vom Markt nehmen.
Es gibt einfach gewisse Finanzprodukte, die braucht kein Mensch, mal direkt gesprochen. Aber der potenzielle Schaden, der von diesen Produkten ausgeht, wenn die vielen Studien recht haben, die auf diese Schäden hinweisen, der ist so groß, dass man einfach dort einschreiten muss und sich nicht erlauben kann, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun.
Jeder sollte zwar weiter auf den Warenterminmärkten handeln dürfen. Diejenigen, die ein reines finanzielles Interesse verfolgen, dürften aber nicht Überhand nehmen und nur bis zu einem bestimmten, von der Politik gesetzten Limit handeln dürfen, dem sogenannten Positionslimit. Ein Beschluss der EU zu diesem Thema steht noch aus. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat gegenüber der Nichtregierungsorganisation Foodwatch jedoch bereits signalisiert, dass er sich auf EU-Ebene stärker für eine Obergrenze für die Zahl spekulativer Wertpapiere, die eine Handelspartei halten darf, aussprechen will. Fest steht jedoch, und da sind sich Thomas Glauben und Daniel Hachfeld einig, Spekulationen auf Nahrungsmittel alleine können Preisanstiege wie bei der Nahrungsmittelkrise 2007 und 2008 nicht erklären. Die Produktion von Biogas und Biosprit in den Industriestaaten, Bevölkerungswachstum und stärkere Nachfrage in Ländern wie China und Indien, Dürren. Für den Kampf gegen den Hunger muss an vielen Stellschrauben gedreht werden.
Hilke Fischer über Nahrungsmittelspekulation. Plastik und andere Kunststoffe werden normalerweise aus Erdöl produziert. Nur ein verschwindend geringer Teil, rund 1%, kommt ohne Erdöl aus. Doch solche Biokunststoffe sind im Kommen. Das zeigt auch die Fachmesse K 2013 in Düsseldorf, wobei K für Kunststoff steht. Fabian Schmidt hat sich dort umgesehen.
Manfred Rink leitet den Stand von Bayer Material Science auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf. Er setzt sich auf ein modernes Polstermöbel, einen Schaumstoffwürfel. Das Besondere daran, der Schaumstoff, der darin steckt, enthält etwa 20% CO2. Gewonnen aus den Abgasen eines Braunkohlekraftwerks.
CO2, das C, ist sehr interessant für Chemiker. Das ist das gleiche Kohlenstoffelement, was im Ölbereich drin ist. Und die Frage ist, das ist ein Traum aller Chemiker und auch der Firmen natürlich. Könnte man nicht einen solchen CO2-Abfall, der solche Probleme verursacht, eigentlich für was Positives nehmen, nämlich als Rohstoff für Kunststoffe zum Beispiel?
Die Herausforderung war es, das CO2 aufzubrechen, ohne viel zusätzliche Energie hineinzustecken. Gelungen ist dies mit Hilfe von Enzymen, also Eiweißen, die durch den Einsatz von Bakterien gewonnen werden. Sie dienen dann als Biokatalysatoren. Schon bald könnten Schaumstoffe mit dieser Technik auch auf den Markt kommen.
Die Vision ist, ab 2015 hier doch in einer schon signifikanten Menge Rohstoffe, Vorprodukte mit dem Kohlenstoff aus der CO2-Quelle zu versorgen.
Ganz ähnlich geht Tobias Gärtner vor. Er forscht am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Straubing an der Herstellung von Kunststoffen aus anderen Abfallprodukten. Zum Beispiel Lignin. Das fällt an, wenn man Holz zu Zellulose verarbeitet.
Hier wollen wir uns anschauen, wie man in der Kombination aus Biotechnologie und chemischer Katalyse das Lignin klein brechen kann, um neue Monomere herzustellen, um daraus wieder Polymere zu machen.
Polymere, also langkettige Kohlenwasserstoffe, sind nämlich der Grundbestandteil von Kunststoffen. Und die Bausteine dafür kann man auch aus Orangenschalen oder Nadelhölzern gewinnen, sogenannte Terpene.
Diese Moleküle sind von Natur aus schon vorsynthetisiert, haben eine definierte Struktur und lassen sich extrahieren. Kommen in Europa durchaus in mehreren tausend Tonnen pro Jahr vor.
Was auch tonnenweise anfällt, sind stinkende Fischabfälle, zum Beispiel aus der Krabbenfischerei. Aber jetzt gibt es eine Lösung dafür, denn auch Kunststoffe lassen sich aus Krabbenschalen herstellen. Und die enthalten Chitin.
Das lässt sich aus den Krabbenschalen extrahieren. Das ist ein Biopolymer, fällt in der EU in großen Mengen an, ist ein Problem, weil bei der Lagerung oder bei der Deponierung entstehen giftige Gase.
Und dass Biokunststoffe schon heute in allen möglichen Produkten, sogar in Textilien, verarbeitet werden können, zeigt Rainer Riem vom Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung in Potsdam. Er hat Einwegrasierer, Poloshirts oder Baseballkappen aus Polylactid dabei. Das ist ein Polymer auf Milchsäurebasis. Gewonnen wird es zum Beispiel aus Maisabfällen.
Technische Anwendung kann Automotive sein, kann irgendwie ein Wandhalter sein, kann aber auch natürlich dann eine medizinische Anwendung sein, zum Beispiel eine Schraube, die sich im menschlichen Körper auflöst.
Zurück bleibt dann Milchsäure, die der Körper abbauen kann. Auch aus altem Brot lässt sich die gewinnen.
Es gibt in Bornstedt ein Institut, das hat so eine Devise, das heißt aus Brot für Brot, und machen die auch aus altem Brot, was sonst weggeworfen werden würde, extrahieren die halt das Lactid und machen daraus dann das Polylactid und dann machen sie daraus Tüten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man so einen Kreislauf hat.
Und noch einen Weg gibt es, zumindest etwas mehr Bio in den Kunststoff zu bringen. Gabriele Peterek von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe zeigt das am Beispiel von Polypropylen.
Als Ausgangsmaterial haben wir hier einen fossilen Kunststoff, also der tatsächlich auf Basis Erdöl hergestellt wird. Und um den so ein bisschen natürlicher zu machen, besteht die Möglichkeit, den zu verstärken, indem man Zellulosefasern einsetzt, also einmischt. Das heißt also Fasern letztendlich, die aus Holz bestehen.
Dabei herauskommen zum Beispiel Innenverkleidungen für Autos oder auch Tankdeckel, die immerhin ein Fünftel Holz enthalten.
Auch Plastik will jetzt Bio sein. Fabian Schmidt berichtete von der Kunststoffmesse in Düsseldorf. Damit sind wir am Ende der Sendung. Jürgen Kuhn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.